nehmen. Großes seine Treue, endlos, unbegrenzt, Halleluja. Mein Thema heute ist Liebe unter der Güte Gottes, unter der Gunst Gottes oder unter der Gnade Gottes, je nachdem. Liebe unter dem Erbarmen Gottes, unter dem Wohlwollen des Herrn. Du bist von Gott gewollt, Halleluja. Gott hat dich geplant. Und mein Thema ist, lebe ein begünstigtes Leben. Überall, wo du hinkommst, die Türen sind offen. Die warten auf dich. Da ist alles schon geplant, so für dein Leben. Also Gott ist derjenige, der dein Leben fördert. Fang an, als Günstling Gottes zu leben, als Schützling Gottes, unter der Schirmherrschaft des Allerhöchsten. So als der Liebling des Herrn. Du wirst überall erwartet auf dieser Welt. Normalerweise leben wir mit Ablehnung. Der Teufel hat versucht, uns abzulehnen, nicht gewollt vom Vater, nicht gewollt von der Mutter, nicht gewollt von der Gesellschaft, nicht gewollt von den Geschwistern, aber Gott hat dich gewollt. Und das ist diese Begünstigung. Wir sind angenommen. Und wenn irgendjemand noch unter Ablehnung leidet, der sollte jetzt gut aufpassen. Der sollte zuhören, Gott hat dich gewollt. Du bist ein Liebling Gottes, ein Favorit des allmächtigen Gottes, von Gott gewollt. Ich lese eine alte Geschichte. Nein, bevor ich diese Geschichte lese, ich lade euch herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag wird das Thema sein, die Herrschaft Gottes kommt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Das ist unterwegs. Die Herrschaft Gottes, die Herrscher dieser Welt, die müssen früher oder später gehen. Du siehst alles so durcheinander. Die Politiker, die sind verwirrt. Die Politiker wissen nicht mehr, was links und was rechts ist. Verstehst du da? Die schwimmen. Die großen Parteien sind beim Abnehmen. So, aber das Reich Gottes kommt, die Herrschaft des Herrn kommt. Am Samstag wird das Thema sein, Gott gibt, nehmen müssen wir selbst. Der liebe Gott füttert uns nicht. Der liebe Gott zieht uns nicht an. Der liebe Gott baut uns kein Haus. Der liebe Gott macht gar nichts. Du musst es machen. Gibt dir die Steine, das Holz, die Früchte, die Körner. So, und du musst jetzt auf die Jagd gehen und selbst die Fische fangen oder was auch immer es sein mag. So, nehmen musst du selbst. Sonntag wird das Thema sein, Gott ist noch unter uns. Du sagst ja, bitte, wie? Wie spürst du Gott? Wie erlebst du Gott? Wie entdeckst du Gott? Wie weißt du, dass Gott hier ist? Nein, ich zähle nicht die Knöpfe. Ja, nein, ja, nein, ja, ja. Und was? Nein, ich weiß ganz gewiss, der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, hier ist Gott. So, lebe unter der Gunst Gottes. Ich lese eine alte Geschichte. Diese Geschichte, ja, ist tatsächlich passiert und die Geschichte passiert immer wieder. Die biblischen Geschichten wiederholen sich ja permanent. Wenn du mit Gott lebst, die Geschichten wiederholen sich. 2. Mose Kapitel 11 von Vers 2 lese ich, da ist die Geschichte, als die Kinder Israel ausziehen, bevor sie ausziehen, sie sollen noch zu den Ägyptern gehen und sich ausleihen, goldene, silberne Gefäße oder Geräte und schöne Kleider sich einkleiden lassen, denn sie gehen jetzt Gott zu begegnen. Also beim Ausflug der Kinder Israel aus Ägypten. Das ist nicht eine Flucht, sondern sie werden noch reich beschenkt von den Ägyptern. Und ich sage, die sind richtig doof. Also zuerst mal werden sie geschlagen, geplagt, gequält. Da wird Hagels und Donners im Land, die Frösche und Stechmücken kommen. Und dann geben sie den Israeliten noch die schönsten Kleider, Ohrringe, Nasenringe, Armbänder, Fußzwinge, alles Mögliche. Geht, warum auch immer. Also 2. Mose, Kapitel 11, lest mal. Sage nun zu dem Volk, dass ein jeder sich von seinem Nachbarn, stell dir vor, das passiert dir, wie wandern aus? Und du solltest zu deinen Nachbarn, Nachbarin gehen, und zu deinen Nachbarn gehen und silberne und goldene Gefäße geben lassen, und derer nicht wenige. Und der Herr verschaffte es dem Volk Israel Gunst bei den Ägyptern, und der Mann Moses war sehr angesehen. Der hat ja schön geplagt. Und immer wieder in den letzten Sekunden hat er den Herrn angerufen und die Plage ging vorbei. Er war sehr angesehen. Gott hat seine Gebete gehört und die haben Respekt gehabt. Und so und vor den Großen des Volkes und vor Pharao, er hat großes Ansehen gehabt. Und die Ägypter waren so dumm und haben alles den Israeliten gegeben. Nehmt und geht, was der Grund auch gewesen war. Lass uns drüber nachdenken, denn die waren 400 Jahre in Knechtschaft, 10 Generationen lang. 10 Generationen lang haben sie gedient, als Sklaven, als Hirten, als ja, Nomaden dort im Land der Gosen. Und dann kommt ein Regierungswechsel und keiner weiß mehr von diesem Josef und die Geschichten um Israel und alles, was da gewesen ist, wie Gott das Volk in diesen mageren Jahren durchgebracht hat, durch diese ganze große Naturkatastrophe. Und dann heißt es weiter, die Israeliten vermehrten sich, wie Kaninchen. Einfach, plötzlich das Land, die war in großer Gefahr. Die übernehmen uns, diese Ausländer, diese Fremde, diese Nomaden, die übernehmen uns. Und dann versucht Pharao die Geburtenkontrolle, aber es nützt auch alles nichts. Dann wurden schwere Lasten aufgelegt und je mehr er sie belastete, desto schneller vermehrten die sich. Du siehst also, wie das alles so passiert im Land. Chaos, Durcheinander. Pharao wollte Israel vernichten, denn der Grund war, der Teufel wusste, aus Israel wird der Messias kommen, der Heiland. Und deshalb hat der Teufel alles unternommen, um Israel zu vernichten. Und deshalb unternimmt auch der Teufel bei dir alles, was er nur kann. Krankheit, Armut, Kämpfe, Unterdrückung, Ausbeutung, Inflation. Du sollst pleite gehen. Aber Gott will dich segnen. Halleluja. Gott hat gute Gedanken mit dir. Gott will mit deinem Leben etwas anrichten und ausrichten in dieser Welt. Und genauso war es damals mit Israel. Der Messias sollte kommen, aber alle Register zieht der Teufel. Alles soll vernichtet werden. Da soll nichts mehr von Israel übrig bleiben. Und siehst du, wie Gott macht? Gott ist am längeren Atem. Gott sitzt am längeren Hebel. Er macht es so, dass plötzlich der Pharao den Moses großziehen muss. Der Pharao muss hier, oder die Ägypter müssen den Israeliten Geschenke geben, Gold und Silber und alles, was so nötig ist. Und hier lese ich weiter. Und Gott hörte ihr Stöhnen, 2. Mose Kapitel 2, ihr Stöhnen. Und Gott erinnerte sich seines Bundes mit Abraham und Isaac und Jakob. Und Gott schaute auf die Kinder Israel. Und Gott hatte Respekt verschafft für sie. Gott hat Respekt verschafft. Er hat gesehen, was die durchmachen, was sie leiden, wie, dass sie unten durch müssen. Gott hörte ihr Seufzen und so weiter. Wir denken auch manchmal, Gott hat uns vergessen. Gott kennt uns nicht. Schon 10 Generationen sind wir hier im Land und da passiert nichts Außergewöhnliches. Und doch, der Herr gedenkt nach uns, an uns und er erinnert sich, hat Mitleid mit uns, hat Erbarmen mit uns. Er will das Beste für uns. Leiht euch silberne und goldene Gefäße. Das Wertvollste. Leiht euch aus. Ich werde diesen Leuten Gunst geben. Eine großartige Zusage. Ich werde diesen Leuten Gunst geben. Gott sorgt, dass es dir gut geht. Was mit den Ägyptern ist, sie sind dahin gegeben. Aber Gott sorgt für dich. Gott sorgt für dich. Wenn sie hingehen und die Ägypter um etwas bitten werden, sie werden nicht leer ausgehen, sie werden nicht abgewiesen, sie werden beschenkt und überschüttet. Ich muss vorstellen, so arme Israelitin, verstehst du, plötzlich hängt sie voller Gold, sie kann sich überall gar nicht mehr bewegen. Sie ist gar nicht gewöhnt, in so einer Pracht aufzutreten, kommt nach Hause. Frau, wo bist du gewesen? Wo hast du eingekauft? Was für Goldladen? Wo warst du? Und jede Frau hat von ihrer Nachbarin bitten dürfen. Silber, Juwelen, Goldstücke und Kleider. So steht es in meiner Bibel. Das ist von Gott angewiesen gewesen. Hier will ich ein paar Gedanken, die so nebenbei mir entstanden sind, weitergeben. Weißt du, wir müssen die Courage haben, die Zivilcourage haben, zu diesen Ägypterinnen zu gehen. Eigentlich sind unsere Feinde. Die mögen uns nicht. Denen sind wir zuwider. Die Israeliten waren stinkende Menschen. Also Schafshirten und die Ägypter mochten diese stinkenden Menschen nicht. Und jetzt müssen sie zu den Ägyptern gehen. Könnt ihr uns silberne, goldene oder Edelsteine geben? Nicht der Mann soll es bitten, sondern die Frau soll hingehen. Stell dir mal vor, der Mann wäre gekommen, er hätte gesagt, komm, gib meiner Frau ein bisschen Schmuck. Der hätte Trachtprügel bekommen. Aber jetzt kommt die Frau. Und die Frauen müssen sich jetzt überwinden, bitten. Frau ist immer in der Bibel als Bild für die Seele. Die Seele soll bitten. Die Seele soll bitten. Bitte. Und es wird dir gegeben. Die Seele soll bitten. Seit den Tagen der Knechtschaft wurden die Männer ganz besonders ausgebeutet. Sie waren nicht begünstigt. Sie haben immer Nachteile einstecken müssen. Sie wurden immer wieder benachteiligt, ausgenutzt und ausgebeutet, wo es nur ging. Und jetzt sollen die Frauen bitten. Die Seele soll bitten. Gibt uns Schmuck. Gibt uns Silber. Gibt uns Gold. Gott hat die Israeliten begünstigt. Wie erlangt man Gunst bei Gott? Dass Gott die Herzen lenkt. Weißt du, Gott hat die Herzen gelenkt damals. Es ist nicht von selbst gekommen. Gott hat auch die Herzen gelenkt bei den Kananitern. 430 Jahre danach. als die Israeliten auszogen, was der Herr alles an die Ägypter getan hat. Die haben schon Angst gehabt. Als die nach Ägypten, nach Israel kamen, Kanaan kamen, zitterten sie schon. Jetzt kommen die, jetzt nehmen sie unser Land ein. Gott hat eine Furcht reingesteckt in die Glieder der Kanaaniter. Gott hat hier die Gunst in die Glieder der Ägypter hineingelegt und sie dazu gebracht, dass sie gerne geben. Komm, nehmt alles, was ihr wollt. Sucht euch alles aus. Kannst du es vorstellen, wie die Frauen dann in der Schatulle gewühlt haben? Was passt zu mir? Du musst diese Geschichte verstehen zuerst mal. Die Israeliten gehorchten dem Herrn. Sie haben gelitten für den Herrn, für die Sache Gottes. Sie handelten nach dem Wort des Herrn und sie leiten sich von den Ägyptern. Vielleicht kriegt ihr wieder zurück. Vielleicht bringen wir jetzt wieder zurück. Und ja, sie haben nicht gesagt, was damit passiert, dass sie damit das goldene Kalb nachher später machen und sich versündigen. Aber zuerst einmal bittet. Es war eine große Überwindung. Und auch heute, wenn Gott dir etwas sagt, etwas zu tun, um die Gnade Gottes zu erleben, du musst dich überwinden, den inneren Schweinehund überwinden. Ja, ich gehe zu der Nachbarin, die hasst mich. Ich gehe zu meiner Schwester, zu meinem Bruder, zu meinen Verwandten, zu meiner Freundschaft. Aber die hassen mich alle, die mögen mich nicht. Eine Überwindung. Spring über deinen Schatten. Wenn du Gottes Gnade und Gottes Gunst erleben möchtest, spring über deinen Schatten. Tu etwas, was dein Fleisch nicht mag. Zu denen? Nein. Die sind so eingebildet. Die gehen auf Stelzen. Nase hoch, verstehst du? Die denken, sie werden was Besseres. Die werden mir nichts geben. Aber der Herr sagt, ich habe ihr Herz umgestimmt. Die warten nur vielleicht darauf, dass du kommst. Die beten schon womöglich. Aber vielleicht kommt diese israelitische Frau und bittet mich was. Vielleicht kann ich für sie was Gutes tun. Denk drüber nach nur. Wenn du Gottes Gunst bekommst, wirst du von Gott verwöhnt. Halleluja. Da kriegst du immer nachgeschoben, immer geliefert. In dieser Welt braucht man Gunst in den Augen der Menschen. Wenn jemand in den Augen der Menschen Gunst bekommt, der wird gefördert, der wird gelobt, der wird mit Schmuck behängt, geistig und geistlich. So, auch Jesus war so ein Typ. Lukas Kapitel 2, Vers 52. Er nahm zu an der Gunst bei Gott und den Menschen. Er nahm an der Gunst bei Gott und den Menschen. Auch Weisheit natürlich steht auch davor. Aber mir ist das Wort Gunst hier so wichtig. Der Kerl, was der macht, was er anfasst, das gelingt, das ist perfekt, das ist okay. Was ist mit der Gunst gemeint überhaupt? Es bedeutet, dass andere dir Gutes tun, zu dir freundlich und nett ist. Wir sollten so leben, dass wir ansteckend sind. Dass die Leute Spaß haben, sagen, diese Person gefällt mir, die ist immer offen, fröhlich, gut gelaunt, hat eine positive Ausstrahlung. Aber die sieht so ärmlich auf. Die braucht ein paar Armringe, ein paar Spangen, ein bisschen Ohrringe, ein bisschen Schmuck. Eine Krone oder sonst noch was, verstehst du? Die muss ja ein bisschen königlicher aussehen. Geh zu deiner Ägypterin. Wer auch deine Ägypterin ist, Ägypter sind ja Weltmenschen. Und du siehst, Gott will, dass wir diese Hemmschwelle überwinden zwischen Christen, Gläubigen und Ungläubigen. Wir sollten zu den Ungläubigen gehen. Die beißen nicht. Die fressen einen nicht auf. Die sind auch Menschen aus Fleisch und Blut. Die sind auch Sterbliche. Geh zu deiner Ägypterin, deiner Nachbarsfrau. Und du wirst überrascht sein, was da passiert. Ich möchte einfach Mut machen. Überwinde die Hemmungen, die du hast gegen die anderen Menschen. Die sind auch von Gott geschaffen. Die sind auch von Gott gewollt. Die sehnen sich auch nach Freude. Sie wollen auch Freunde haben. Jetzt kommt so ein ägyptisches, so israelitisches Weiblein und sagt, Entschuldigung, wir müssen auswandern. Könnten Sie uns ein bisschen Gold leihen, Silber oder Juwelen oder was Sie sonst haben? Irgendetwas, das wir auf der Reise mitnehmen. Sie bitten nicht um Salami oder um Braten. Nein, um Gold und Schmuck. Denn davon kann man nicht in der Wüste leben. Nein, aber wir wollen ja unserem Gott dienen. Wir wollen unserem Gott dienen. Es ist heute schwer, auf dieser Welt Gutes von den Menschen zu bekommen. Aber wir müssen einfach diese Hemmschwelle überwinden. Gott sagt, lieb deine Feinde. Such dir Bestes. Such der Stadt Bestes. Auch hier in Berlin, in Deutschland oder wo du auch immer bist. sucht das Stadt Bestes, das Landes Bestes. Die Liebe ist bei so vielen Menschen erkaltet. Und Gott will uns wieder unser Herz heiß machen, flüssig machen, offen machen. Jesus nahm zu an Gunst bei Gott und den Menschen. Was nützt dir, wenn du Gunst bei Gott hast und keine Gunst bei den Menschen? Kannst dich dafür nichts kaufen. Du kannst damit nichts anfangen. Du kannst Gott gar nicht anbeten. Ja, Herr, ich bete dich an, aber jetzt ist Fastenzeit. Es gibt nur Knäcke oder Mineralwasser, Selters, verstehst du? Nein, wir sollen Gott dienen mit Freuden. Überwinde. Einfach die Liebe ist das Größte und fang an, Menschen zu lieben, die du gar nicht magst, die unsympathisch sind. Die Türken, die Flüchtlinge, die Farbigen, was weiß ich, die Schwachen, die Kranken, die Gebrechlichen. Und die haben auch Gold und Silber. Ja. Die Liebe ist bei vielen erkaltet. In Sprüche 11, Vers 27. Wer fleißig Gutes sucht, verschafft sich Gefallen. Wer fleißig Gutes sucht, fang an, Gutes zu suchen. Nicht Ramsch, ein paar Lumpen. Haben Sie ein paar Lumpen? Wir sammeln fürs Rote Kreuz. Nein! Such Silber, Gold, Juwelen, Perlen. Was Wertvolles. Nicht nur wie die eine Frau da, die Witwe, sammeln leere Gefäße und deren nicht wenige. Fleißig Gutes suchen, Gutes tun, Gutes sehen. Geh hin zu deinen Nachbarn und frag, haben sie was Gutes? Brauchen sie was Gutes? Kann ich was Gutes für sie tun? Nur nebenbei. Nur Gott kann die Gunst verschaffen. Aber wir müssen aus uns raus outen. Das ist ganz, ganz wichtig. Lass die Herzen immer fröhlich, haben wir gesungen. Wie ist dein Herz? Ist dein Herz fröhlich? Ja, gehst hin. Stell dir mal vor, wir gehen jetzt in die Wüste. Wir werden dem Herrn ein Haus bauen. Wir werden Gott anbeten. Wir werden Gott preisen dort. Wir brauchen Hilfe, Unterstützung. Machst du mit? Verstehst? Sie waren begeistert mit einem fröhlichen Herzen. Ach, wir müssen Gott anbeten, wir müssen in den Gottesdienst gehen. Das ist so schwer. Jeden Mittwoch, jeden Freitag, jeden Samstag, jeden Sonntag auch noch dazu. Oh, nein. Fang an, Gott zu dienen mit Begeisterung. Mit Enthusiasmus. Weißt du, was Enthusiasmus ist? Von der Gottheit erfüllt sein. Verstehst du? Von der Gottheit erfüllt sein. Oh, voller Freude, voller Dank, voller Jubel, voller Jauchzen. Und du wirst anstecken. Ja, nehmen Sie noch mit. Das brauchen Sie auch noch. Und ich habe noch was, wissen Sie, ich habe noch was für den lieben Gott. Und du wirst merken, wie nett und wie freundlich die Menschen sind. Fang an, optimistisch zu sein. Fang an, voller Freude zu sein. Lass die Herzen immer fröhlich und mit Dank erfüllt sein. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf die Menschen. Der Vater schaut herab. Und wenn Gott auf dich herabsieht, oh, das ist die Gunst Gottes. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist meine Tochter, an dem ich wohlgefallen habe. Was glaubst denn du, wie die Leute reagieren, wenn die spüren, Gott ist mit ihm? Was heutzutage fehlt, ist, die Leute spüren nicht mehr, dass Gott mit dir ist. Du bist genauso wie alle anderen in der Welt. Da steht es dir jetzt genauso dreckig wie den anderen in der Welt. Du sollst einfach den Eindruck erwecken und nicht nur so spielen als ob, sondern tatsächlich sein. Soll ich sagen, Gott ist mit mir. Gott hilft mir Tag und Nacht. Gott versorgt mich. Gott trägt mich durch. Eine Ausstrahlung sollen wir haben. Das Volk Israel war in den Augen der Ägypter eigentlich ein Gräuel. Aber Gott hat sie etwas gemacht. Nicht mehr nach Schafstall gestunken, sondern jetzt riechen sie nach, was weiß ich, aus Pariser Parfümladen. Verstehst du? Oh, die haben eine Ausstrahlung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es als Mann. Ich bin ja verführbar. Und wenn du auf der Straße laufst und da läuft eine Frau mit einem guten Parfüm, wo kommt das her? Verstehst du? Und wir sollen auch ein Parfüm in uns tragen, eine Ausstrahlung, einen Duft, ein lieblicher Geruch Jesu Christi steht in der Bibel. Eine Ausstrahlung. Da ist jemand vorbeigegangen, der hat ein ganz besonderes Parfüm. Rosenduft, Lavendelduft. Was weiß ich, was für Duft? Heiliger Geistduft. Was es auch sein mag. Der Herr macht hier aus Feinde Freunde. Oh. Verstehst du? Es riecht nicht mehr nach Schweiß, sondern es verbindet hier, dieser himmlische Geruch verbindet. Du hast den Heiligen Geist. Es ist nicht nur, dass du Halleluja rufst und dann an jeder Straßenecke in Zungen betest. Nein, du hast eine Ausstrahlung. Christen haben eine Ausstrahlung. Die sind happy. In der Welt sagt man, weine und du weinst allein. Lach und alle lachen mit. Und ich lade dich ein. Weißt du, nicht nur, oh großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine große Stärke. Nein, fang an zu jubeln. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, wie du warst vor langer Zeit. So bleibst du in Ewigkeit. Und dann haust du es auf den Tisch. Was ist mit dem passiert? Du fragst, die Leute sollen anfangen zu fragen, großen Respekt. Ich lese hier, Moses hatte großen Respekt beim Volk. Was für einen Respekt hast du beim deinem Volk? Obwohl du die plagst und quälst und sie mit Plagen, 9 Plagen hat er hier dieser Moses auf die Ägypter herabgerufen. Und trotzdem hat er großen Respekt bei dem ägyptischen Volk. Geschwister, und genau das ist, was der liebe Gott uns mit uns machen möchte. Er will, dass wir wieder Respekt haben, dass die Leute spüren, wenn du irgendwo hingehst, hier ist ein Heiliger, hier ist ein Gerechter, hier ist einer mit Autorität, hier ist einer, der königlich ist, priesterlich ist. Ja, sie haben Respekt gehabt. Haben die Leute Respekt vor dir? Naja, das ist Hansel, verstehst du. Viele benutzen dich als Hans Wurst. Warum? Du hast vielleicht Respekt verloren und wir müssen wieder Respekt gewinnen. Der Herr muss uns Respekt verschaffen. Er nahm zu an Gnade und Weisheit und Gunst bei Gott und den Menschen. Was bringt Gunst? Liebe. Die Liebe. Die Liebe ist das Größte. Nicht nur der Glaube, der Berge versetzen kann. Plötzlich leben wir in der Ebene irgendwo wieder. In der Tiefebene. Nein. Liebe bringt Gunst. Bei den Menschen. Weißt du, Liebe. Fang an, die Menschen zu lieben. Sei nett und freundlich. Und einige Früchte des Heiligen Geistes, wir hören alle möglichen Früchte. Autorität, Kraft, Sieg und so weiter. Aber Freundlichkeit ist auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Nicht nur ein grimmiges Gesicht, bitteres Gesicht, zerfurchtes Gesicht. Ein fröhliches Gesicht. Halleluja. Deshalb, wenn du fastest, du solltest dein Haupt salben, dass du glänzt und strahlst. Nicht nur, dass die Poren rausquillen. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Brüder und Schwestern. Die Leute sollen merken, Gott ist mit uns. Nicht, dass da hinter dir jemand poltert, nein. Gott ist mit dir in allem, was du tust. Er schenkt dir Kraft, er schenkt dir Gnade. Er gibt dir Frieden. Ja, du lebst in einer ganz anderen Welt. Gott hat ihre Herzen geändert. Gott gab den Ägyptern, nein, den Israeliten Gunst durch die Ägypter. Auch dient eurem Gott, macht es nur, macht es, macht noch weiter. Betet auch für mich. Verstehst du? Weißt du, du sollst so eine priesterliche Seele sein, dass die Leute sagen, ich unterstütze euch, bete auch für mich, lies auch für mich. Katholiken sagen, eine Messe. Dann in Kapitel 1, lese auch die Geschichte. Weißt du, fang an so zu leben, dass du Respekt bekommst. Daniel 1, Vers 9, da heißt es, sie waren gefangen in Babylon, mussten essen, was der König serviert hat. Und dieses Gefräß wollten sie gar nicht essen, das war unrein für die Israeliten damals. Aber das wurde alles serviert, was weiß ich, von Wildsau und woher auch immer das alles kam. Das wollten die 4 hebräischen Jungs nicht dort auf dem Königshof. Die haben gesagt, Speisemeister, wir möchten nur das essen, was der liebe Gott uns erlaubt hat zu essen. Wir wollen saubere Speisen. Lieber essen wir Gemüse und trinken Wasser. Wir wollen das alles nicht. Ja, das geht nicht. Ihr müsst erzogen werden, ihr müsst was werden, was darstellen. Ihr müsst was können am Schluss. Ich werde geprüft und so weiter, ob ich euch richtig versorgt habe. Dann sagt er, gib uns 10 Tage Gnade. Wir wollen 10 Tage nichts anderes essen wie Gemüse und Wasser trinken. Und was war aus diesen 4 Jungs nach 10 Tagen? Sie waren besser. Sie waren intelligenter. 1. Daniel 9. Diese Gefangenen, sie waren schöner sogar als alle anderen Schüler im Gymnasium. Dass der Speisemeister dann, dieser Koch, dieser Aufseher, der Schulleiter sagte, kommt jetzt, macht wie ihr es wollt. Und sie fanden Gnade. Sie fanden Gunst in Ägypten. Sie waren plötzlich gebildete Leute. Sie haben alles übertrumpft. Du musst vorstellen, dass sogar der Daniel der Chef der Wahrsager und der Astrologen war. Das war der Chef, der Chaldeer und der Sterndeuter. Er wurde zum Boss, verstehst du? Das ist ja Götzendienst eigentlich. Aber der war der Oberste von ihnen. Von der ganzen Wahrsagerei. Und Zeichendeuterei. Und der Zeichen verstanden. Du siehst, da kommt er hin und sagt, ach, das kann ich lesen. Mene, mene, tegel of rasin. Oder der Traum des Königs. Du siehst die Gunst Gottes. Du kannst etwas, was die anderen nicht können. Du schaffst etwas, was die anderen nicht schaffen. Aber du musst zuerst mal unter der Ordnung Gottes leben. Und das war das Geheimnis hier bei diesen vier. Auch wenn sie nachher in den Feuerofen gehen müssen. Weißt du, auch wenn sie da rebelliert haben gegen den Nebukadnezar, wir werden dich nicht anbeten. Wir werden schon unseren Gott ehren. Sei gewiss. Die haben schon vorher angefangen, nach der Ordnung Gottes zu leben. Die hatten eine Ausstrahlung. Und du siehst, was passiert, wenn du unter der Gunst Gottes lebst. Du bekommst nicht gleich alles, was du willst. Und du musst dich bewähren, dich behaupten. Lobe Gott. Danke für alles. Sei positiv. Kümmere dich um Gott. Lass Gott Nummer eins sein in deinem Leben. Und wir dienen dem lebendigen Gott. Daniel und dann diese drei Jungs. Wir dienen Gott. Und Gott hat sie bestätigt. Wenn du Gott dienst, bestätigt Gott dich. Wenn du Gott treu bist, bestätigt Gott dich. Und das ist die Gunst Gottes. Wenn du durchhältst, denn auch die Israeliten in Ägypten, sie haben durchgehalten, die ganze Prüfung, denn einen großen Teil der Prüfung mussten sie mitmachen, was im Lande war. Sie haben auch diese Dunkelheit miterlebt, dass alles finster ist, dass man nicht raus kann. Die Gefahren, sie haben die Gefahr, alles das erlebt, dieses ganze Dröhnen und Hageln rumherum. Und sie haben Gott treu gehalten. Dieser Gott, der das bei mir angefangen hat, der das veranlasst hat, ich bleib dabei, ich bleib dabei. Wie geht's weiter? Lobe Gott, tue Gutes, auch wenn du keinen Dank erntest. Und hier diese Israeliten dienten Jahrhunderte, Jahrzehnte umsonst für die Katz eigentlich, dass sie die Pyramiden bauen, Ziegel produzieren. Das war ihr Geschäft. Arbeit der Dummen. Obwohl dort auch bestimmt intelligente Leute dabei gewesen sind. Aber nein, sie mussten primitive Arbeit machen. Aber sie blieben positiv. Die Gunst Gottes. Und Jesus nahm zu an Gnade und Weisheit, an Gunst. Nur positive Menschen bekommen die Gunst Gottes. Deshalb der Schlüssel, den ich hier verkündige und dir mitgeben möchte auf deinen Weg, bleibe positiv. In der Schwierigkeit, im Leid, in den Kämpfen, in den Widerwärtigkeiten, im Geringsein, in der Armut, wo auch immer, bleibe positiv. Ich glaube an Gott und ich bleib dabei. Verstehst? Das sollte deine Losung sein. Und gib dich nicht ab mit kritischen, negativen Menschen, mit Pessimisten. Nein, gib dich mit diesen Menschen nicht ab, mit undankbaren Menschen, verwirrten, verrückten Menschen. Weißt du, mit denen will niemand zu tun haben. Sei vernünftig, sei cool. Verstehst? Sei cool. Weil die Leute beobachten dich. Wir sind ein lesbarer Brief von jedermann. Weißt du, die stalken, die spionieren dir nach. Die sind hinter dir her. Die verfolgen dich, wenn du mit dem Auto fährst. Oder was falsch machst. Die beobachten dich so genau. Lebe, als wenn es dir nicht gäbe. Verstehst du, was ich sagen möchte? Leb so, als wenn dies vollkommen Schnupp ist, was die machen. Leb dein Leben mit Gott. Geh deinen Weg mit Jesus, egal ob die anderen mitgehen oder nicht mitgehen, ob sie mitmachen oder dabei sind. Vergiss, du störst nicht. Weißt du, du musst lernen, ungestört zu leben. Und die Israeliten, sie dienten ihrem Gott. Sie wussten, Gott wird uns führen. Sie haben zu Gott geschrien, zu Gott gerufen. Und Gott hat gesagt, ein Messias wird kommen. Ein Messias wird euch helfen. Ein Messias wird euch rausbringen. Macht euch keine Sorgen. Gib dich nicht mit pessimistischen Menschen. Ja, da bin ich Hopfen und Malz verloren. Nein. Leb so, als wenn du König wirst. Verstehst? Das kann man nicht machen. Das ist schizophren. Du musst leben, verstehst? Als wenn dir die ganze Welt gehören würde. Als der Herr des Universums dein Daddy ist. Als wenn du mit Gott verwandt wärst. So musst du anfangen zu leben. Lebe unter der Gunst Gottes. Sei fröhlich, optimistisch, gut gelaunt. Weißt du, du hast Schwierigkeiten. Jeder Mensch hat Schwierigkeiten. Fang an zu singen. Nicht nur CD auflegen und nicht nur Radio hören oder was weiß ich, Bibel TV oder was, irgendwie so geistliche Musik. Nein, du musst mit dem Herzen singen. In der Bibel heißt es immer wieder, und das ist sehr wichtig, singet und spielet dem Herrn auf 10 Seiten. Weißt du, was 10 Seiten sind? 5 auf der Seite und 5 auf der Seite. Klatsch in die Hände. Wenn du nicht anders kannst, klatsch in die Hände. Wenn du Stimmbruch hast oder brummst wie Bär. Fang an zu singen. Weißt du, fröhliche Menschen gewinnen die Welt. Was glaubst du nur, warum Armeen, bevor sie in den Krieg gehen, zuerst mal die Musik, Militärmusik aufmarschieren lassen? Und zwar Marschmusik, nicht nur melancholische Musik in Moll. Das ist, wo alle einschlafen, alle halb eingehen. Nein, Militärmusik, verstehst du? Auf, links, rechts, auf und so weiter. Marschiert. Verstehst du? Das ist, seid fröhlich, gut gelaunt. Und da wollen alle mit dir mitlaufen. Und das war genauso. Was glaubst du, ein Problem, was bei Israel passiert ist? Da ist so viel Pöbelvolk sogar mit den Israeliten mitgegangen. Die, wahrscheinlich sind sie nur mitgegangen. Wir haben unseren Schmuck ihnen gegeben. Verstehst du, wir wollen sehen, was sie damit machen. Die haben dafür später Probleme gemacht. Aber du siehst, die waren so begeistert, so erfüllt von ihrer Gottheit. Wir gehen in die Wüste, wir werden Gott dienen, Gott dem Herrn ein Altar dort in der Wüste bauen. Gott wird vom Himmel herabsteigen, Gott wird sich offenbaren, Gott wird uns ein neues Gesetz geben. Und die wollen alles sehen. Sei du begeistert, lebe unter der Gunst Gottes, such den Willen Gottes, tu den Willen Gottes. Die Welt sieht, ob du den Willen Gottes tust oder nicht. Die sind nicht blind und die sind nicht doof. Die Weltmenschen sind sehr klug. Die sehen, ob bei dir alles richtig ist oder nicht. Oder bei dir alles tickt. Oder ob du spinnst und verrückt spielst oder schauspielst oder was auch du auch immer machst. Die Welt sieht ganz genau. Suche Gott zu gefallen. Und wenn du Gott zu gefallen suchst, weißt du, dann wirst du auch den Menschen gefallen. Denn das ist genau, was die Menschen suchen. Die Menschen suchen Menschen, die Gott gefallen. Nicht sich selbst, sondern Gott. Die das tun, das Richtige, im richtigen Augenblick, den richtigen Menschen. Das ist, was die Menschen suchen. Wenn du Gott gefällst, gefällst du den Engeln? Und die Engel applaudieren und sagen, gib ihm Macht es. Die Engel lagern sich um dich. Da hast du schon so viel Macht und Autorität. Du gehst und mit dir geht dein Fluidum, dein Parfüm. Verstehst du? Du versprühst. Ja, du versprühst eine Atmosphäre. Denn du gefällst nicht nur den Engeln und dem lieben Gott, sondern plötzlich, oh, unser Problem in unserem Jahrhundert ist Zucker. Immer süßes Leben, immer süß. Weißt du, so süße Predigten, süße Gottesdienste. Wir müssen das süße Leben leben und nicht nur nach Zucker verlangen. Süßigkeiten, nur Unterhaltung, nein. Gott will mit uns sein und wenn die Menschen spüren, Gott ist mit uns, dann geht es weiter. Dann passieren Dinge in unserem Leben, da sind wir nur verblüfft und staunen, was ist mit uns los. Fang an, den Willen Gottes zu tun, für den Herrn zu brennen. Brenne du und die ganze Welt ist in Brand. Und die Frage ist, wo brennt es bei uns? Der große, gestern ist Billy Graham gestorben. Er ist ein Prediger, der 99 Jahre fast Gott gedient hat, ist heimgegangen, nur nebenbei. So, Modi, der große amerikanische Evangelist, der war ein junger Schuhmacher und Schuster und er hat so eine Bürde gehabt, ich möchte das Evangelium predigen. Wie bringe ich den Menschen das Evangelium bei? Und draußen in Chicago, die Stadt war voller Penner, Leute, die rumgelungen sind und so weiter, aber die waren nicht in der Kirche. Und dann fand dort eine Konferenz in der Stadthalle, wie können wir die Welt für Gott erreichen? Aber da war niemand von der Welt drin. Und dann hat Herr Modi gefragt, könnte ich mal in der Mittagspause die Kongresshalle haben? Könnte ich mal eine Stunde evangelisieren? Dürfte ich das? Könnte ich das? Aber da kommt kein Mensch, sagte er, über die Mittagspause schon so gar nicht. Doch, sagte er, Gott wird mir helfen. Und dann geht er auf die Straße raus und auf den Marktplatz stellt er sich hin und plötzlich schreit, es brennt! Und wenn es brennt, da gucken alle die Leute, wo brennt es? Wo ist das Feuer? Es brennt. Und er fängt an zu rennen. Es brennt, es brennt, es brennt. Und alle rennen nach, die wollen gucken, wo es brennt. Und dann geht er in die Stadthalle rein. Alle sind schon in der Stadthalle drin, von dieser Straße. Es brennt, es brennt, es brennt. Und dann springt er aufs Podium und sagt, Leute, es brennt in meinem Herzen. Und dann fing er an zu predigen, 10 Minuten Predigt. Und dann macht er Altarruf. Und die Leute gehen auf die Knie, beten, nehmen Jesus an. Es brennt. Wenn es bei dir brennt, wird es auch bei den anderen brennen. Anfangen zu brennen. Wir sind ja Brandstifter Gottes. Lebe unter der Gunst Gottes. Es brennt. Es brennt. Fang an, den Willen Gottes zu tun, was es auch immer ist. Und ich möchte ein paar Tipps weitergeben, die dir helfen werden. Weißt du, dass du in deinem, von dir aus etwas anfängst? Es brennt. Es brennt. Es brennt. Ich kann es nicht lassen. Das war auch beim Paulus. Ich kann es nicht lassen. Das ist so wichtig. Es muss bei uns, diese radikale Umkehr bei uns anfangen. Das Wunder muss bei uns passieren. Erweckung muss bei uns passieren. Nicht Herr Schenk, Erweckung für Deutschland. Nein, Schenk, Erweckung für mich, für mein Herz, für meine Seele. Dass ich nicht mehr schlafen kann. Weißt du, was heutzutage gepredigt wird? Fromme Anpassung. Ja, kommen Sie zu uns. Verstehst du? Und Anpassung, dieses Postmoderne. Was ist das Postmoderne? Das ist Quatsch. Verstehst? Wir brauchen das Original. Die Wahrheit ist es, das Original. Und nicht, was nach der Wahrheit nachher noch alles kommt. Dein Reich komme. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Verstehst? Nach das Postmoderne, jetzt wird der Mohammed die Wahrheit, dann wäre der Buddha die Wahrheit, dann wäre der und die Wahrheit. Nein, Jesus ist die Wahrheit. Es brennt. Wir müssen wieder von Jesus erfüllt werden. Halleluja. Und wir brauchen hier das Feuer des lebendigen Gottes. Nicht, dass ich nur in der Gemeinde bin. So viele sind in der Gemeinde, sitzen eine Stunde bei mir, eineinhalb Stunden ab oder zwei. Verstehst du? Du bist nicht im Gefängnis. Weißt du, das muss uns Freude machen. Oh, wie jubelst, wie brannt unser Herz, als wir zogen zum Hause Gottes, schreibt der Psalmist in seinem Psalmen. Und dann sitzen sie in dem Gottesdienst, so Geschwister, was wir erleben, Land auf, Land ab. Da sitzen so viele Frohe in ihrem maßgeschneiderten Anzug. Ich bin ein Christ. Ich bin ein Christ. Ich bin ein Christ. Die sind alle Christen. Auch der Teufel ist ein Christ. Verstehst du? Der geht auch mit dem Heiligen spazieren in der Wüste. Und unterhält sich mit dem Herrn Jesus. Oh, bist du Gottes Sohn? Dann mach dir Steine zu Brot. Und wenn du Gottes Sohn bist, oh, dann fliege wie ein Engel, wie ein Storch. Oder was weiß ich noch wie. Und ich will dir alle Reiche geben. Alles. Du musst nur positiv bekennen. Fall nieder und bet mich an. Und Jesus erzählt eine Geschichte. Da kommt dieser Herr, die Gäste zu besehen und sagt, wie bist du reingekommen? Und hast kein hochzeitliches Kleid an. Aber Herr, mein Anzug ist doch perfekt. Da war nicht die Frage, ob dein Anzug perfekt ist. Warum hast du nicht dieses hochzeitliche Kleid an der Garderobe angenommen? Ja, aber dieses Nachthemd passt mir nicht, das gefällt mir nicht. Gott will uns Geschenke schenken. Gott will uns passend machen. Und weißt du, was mit dem Mann passiert? Glücklicherweise, es war Erdgeschoss. Der ist zum Fenster rausgeflogen. Ja. Viele wollen in den Himmel kommen, aber haben keine gültigen Papiere. Ihr Pass. So wie die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind. Das haben sie weggeworfen da, an der Grenze. Jetzt hat man keine Identität. Man kann nicht mehr feststellen, wie alt die sind. Nicht mehr, verstehst du nichts mehr. Du brauchst die Identität. Wer bist du überhaupt? Wer bist du? Heute wird nicht mehr mit Leidenschaft und Hingabe gepredigt. Heute wird ein lachhaftes Evangelium, primitives Evangelium verkündigt, billiges Evangelium. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Ich bin nicht brav. Ich war noch nie brav. Und ich werde auch nie brav sein. Ja. Ich will nicht dorthin, wo der Teufel auch ist. Weißt du? Ich will da, wo ich mich freuen kann, wo ich lachen darf, wo ich gesegnet bin. In der Hölle wird nur geheult und mit den Zähnen geknirscht. Viele tun keine Buße mehr. Das wird nicht mehr gepredigt, nicht mehr populär. Weißt du, wir wollen die Gunst Gottes haben, aber wir müssen auch den Preis für die Gunst Gottes bezahlen. Tue Buße, kehrt um und wir marschieren in die andere Richtung. Mit dem Herrn. Sie gehen in die Gemeinde, aber sie dienen Gott nicht mehr eifrig. Sie zahlen ihre Kirchensteuer und der liebe Gott, lassen Sie einen guten Mann sein. Das ist die Welt. Stell dir mal vor, die Kirche hätte heute keine Kirchensteuer mehr. Da können Sie Ihre Pfarrer nicht mehr bezahlen, Ihre großen Gebäude, ihre Museen nicht mehr finanzieren. Und viele tun nur das, wo sie profitieren. Aber weißt du, Gott dient es viel mehr als nur, ja, sich zu profilieren, etwas zu tun. Und wo es geschmeichelt wird, ach, ihr seid so lieb. Oh, der Herr segne euch. Ihr seid so human, so nett, so freundlich, so hilfsbereit. Wir werden nicht gerettet, weil wir hilfsbereit sind. Wir werden gerettet, weil wir Buße getan haben. Weil wir vor Gott kapituliert sind. Weil wir den Herrn lieben über alles in der Welt. Ja. Heutzutage wird ein Evangelium gepredigt, wo keine Opfer verlangt werden. Und die Gunst Gottes bekommst du, wenn du Opfer bringst. Wir gehen in die Wüste, hat hier Moses rausgegeben, den Israeliten. Und wir werden den Herrn anbeten mit allem, was wir haben. Wir werden alle Register ziehen. Wir sollen wieder Freude haben und nicht mittendrin aufhören. Was ist in Athen, als Paulus dort predigt? Weißt du, oder als Paulus sich beim Felix verantwortet, als er sagt, was passiert, wie wird man glücklich, wie wird man gesegnet, wie bekommt man die Gunst Gottes? Und dann hat der Paulus klipp und klar gesagt, wir müssen umkehren, Gott suchen von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzen alle Gemütskräften und alles, was in uns ist, den Herrn suchen und nicht halb, drei Viertel oder 95%, alles, was ohne hat, lobe den Herrn. Und dann sagt Felix, geh hin für dieses Mal. Es fehlt nicht mehr viel. Und du bekehrst uns noch. Es fehlt nicht viel. Weißt du, mittendrin, wenn es ernst wird, lehnen viele ab, hauen ab, suchen sie eine andere Gemeinde, wo wieder betätschelt werden, wo wieder berührt werden. Ach, die küssen mich, die umarmen mich, die haben mich wieder lieb. Übermorgen kriegst du eine Ohrfeige. Von den gleichen Leuten, die dich heute streicheln und schleimen und ablecken. Weiß. Und dann merkst du plötzlich, Mensch, die kochen auch mit Wasser. Und dort geht's auch menschlich zu. Suchen wir die Gunst Gottes? Was gefällt Gott? Gott liebt nicht die Opfer. Gott liebt den Gehorsam. Und Gott sagt, weißt du, ich will nicht diese Opfer, Saul, was du da bringst. Ich will Gehorsam. Gehorche. Gott will nicht Perfektionismus. Gott liebt Glauben und Vertrauen. Die Frau, die das Gewand des Herrn Jesus anrührte, sie tat es im Glauben. Sie hat sich durchgerungen, sie hat sich durchgekämpft. Oh, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, ich würde gesund werden. Ja, das ist, was Gott sieht. Das, was Jesus sieht. Er merkt es nicht einmal. Er merkt nur, irgendjemand hat mich berührt, aber besonders berührt, ganz ungewohnt. Er hat nicht irgendjemand ganz groß gezogen und mir fast einen Rock vom Leib gezogen. Nein, irgendjemand hat mich hier bewusst berührt, im Glauben berührt. Wer war das? Wer spürt die Gegenwart Gottes? Und dann kommt dieses Fraule und streckt sich und sagt, ich. Eigentlich dürfte ich das gar nicht. Das war verboten oder ist verboten. Eigentlich sollte sie hinterher gesteinigt werden. Aber sie wurde gesund. Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht. Markus Kapitel 5, Vers 34. Bitte, jetzt halte ich fest. Halte ich fest, was ich sage. Nicht Gott hat dich gesund gemacht. Und nicht Jesus hat dich gesund gemacht. Hier steht es in meiner Bibel, Markus 5, Vers 34. Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Die meisten sagen, Gott hat mich geheilt. Nein, dein Glaube heilt dich. Nicht Jesus und auch nicht der Heilige Geist. Dein Glaube hat dich geheilt. Immer wieder begegnen wir diesem Spruch in der Bibel. Jakobus Kapitel 5, Vers 15. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken gesund machen und helfen. Nicht Gott. Das Gebet des Glaubens. Verstehen wir etwas? Wir sollen die Wahrheit verstehen. Das ist, was uns frei macht. Das Gebet des Glaubens. Wie stelle ich das an? Du musst nur die Älteste rufen. Du musst nichts besonderen Glauben haben. Und der Älteste muss auch kein Profi sein, kein Heilungsevangelist. Du musst nur gehorchen. Wenn du krank bist, ruf die Ältesten. Heute kannst du telefonieren, heute sogar Smartphone, kannst sogar vom Bett aus anrufen. Ruf die Ältesten. Und da liegt ein Geheimnis. Wenn du den Ältesten anrufst und sagst, komm, bet mit mir, leg mir die Hände auf, salb mich mit Öl und bitte müsst aufpassen, was das Salben mit Öl bedeutet. Da ist nicht nur so ein paar Tröpfchen da an der Stirn, da wurde ein ganzer Kübel ausgeleert. Das Öl lief herab bis an die Zehen. So war die Salbung, verstehst du? Wurde es ganz eingesalbt, was auch immer ist, nur nebenbei. Der soll die Ältesten rufen und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und dann, der Herr wird ihn aufrichten. Ich werde nie vergessen, bin von Kiel runtergefahren, damals lebte ich in Heilbronn. Da ruft die Frau Meier an und sagt, Pastor, und dann zittert sie und kann kaum am Telefon sprechen. Pastor, ich liege im Sterben, kannst du ganz schnell kommen und mit mir beten? Ich habe gesagt, du, ich bin die ganze Nacht gefahren und habe vorher noch evangelisiert. Ich bin müde, todmüde. Ja, aber ich brauche Gottes Hilfe, der Herr muss mir helfen. Habe ich gesagt, wie bitte? Der Herr muss dir helfen. Und ich wohnte so 60 Kilometer weg von Heilbronn. Ich habe gesagt, ja, du gehörst ja eigentlich gar nicht zu meiner Gemeinde. Eigentlich, wenn du Glied meiner Gemeinde wärst, müsste ich sofort kommen. Aber du gehörst ja nicht zu meiner Gemeinde und ich muss nicht gleich springen, wenn du mich anrufst. Okay? Zu welcher Kirche gehörst du? Dann sagst du, ich bin katholisch. Aber mein Priester glaubt nicht an Krankenheilung. Habe ich gesagt, das steht nicht in der Bibel, dass er glauben muss an die Krankenheilung. Der Älteste muss nicht glauben an die Krankenheilung. Der muss nicht besondere Autorität, Vollmacht und Salbung haben. Das, was die Leute erwarten. Du musst nur gehorchen. Rufe die Ältesten. Und sie werden kommen. Gleich zwei. Nicht nur ein Ältester, sondern sie werden vielleicht gleich zwei. Und gleich ein ganzes Komitee wird kommen. Was auch immer sein mag. Das ist keine große Frage. Und sie werden mit dem Kranken beten. Und der Herr wird den Kranken aufrufen. Dieser Gehorsamschritt ist so wichtig für deine Heilung, für dein Wunder, was auch immer sein mag. Und auch hier, du kriegst Juwelen, du kriegst Gold, du kriegst Silber, du musst aber zu diesen Ägypterinnen gehen. Ja, aber die sind nicht gläubig. Ich soll ja von den Ungläubigen nichts annehmen. Die sind vielleicht verflucht. Und ich sage dir noch etwas. Der ganze Schmuck war den Göttern geweiht. Die haben das ganze Klimbim zuerst mal segnen lassen vom Priester. Ja, aber Herr, das ist belastet, besetzt. Oh Gott. Was willst du von mir? Und der Herr sagt, geh und leih dir aus. Sei gehorsam. Gott segnet erst den Gehorsam, egal wie groß das Problem ist. Jakobus 1, da heißt es da hier vorne, wenn jemand um Weisheit mangelt, der soll um Weisheit bitten. Also wenn dir was fehlt, bitte. Vers 6, dann lese ich weiter. Und so weiter. Und er soll im Glauben bitten, ohne Zweifel. Wenn er zweifelt, dann ist er wie eine Welle des Meeres, die sich hin und her bewegt. Ja, ich glaube, ja, aber ich kann es nicht verstehen. Ich glaube trotzdem, so ein Blödsinn. Weißt du, so auf und ab. Wenn du glaubst, dann steh zu dem Punkt und sag, ich bin immer oben oder du bist immer unten. Nach unserem Glauben wird es geschehen. So ist der Glaube für die Erlösung notwendig. Die Gunst Gottes, wie bekomme ich die Gunst Gottes? Wie erreiche ich? Galater Kapitel 3. Da lese ich, wenn wir im Glauben sind, dann sollen wir uns nicht mehr mit dem Gesetz abgeben. Und das Gesetz ist, ich sehe und ernte. Das ist das Gesetz. Hitze und Kälte, das ist das Gesetz. Weißt du, nach dem Gesetz, dann muss ich was tun, dann kriege ich. Aber nach der Gnade, die Gnade ist etwas anderes. Ich tue nichts und ich kriege trotzdem. Halleluja. Und das ist, ich tue nichts, das ist Gnade, das ist Erbarmen. Ich tue nichts. Ja, wir sollen wandeln im Glauben und nicht durch das, was wir sehen. Und Gott gefällt, wenn wir im Glauben leben. Ich verstehe nichts, aber ich glaube. Ich glaube und ich weiß, der Herr wird es machen. Wenn es nicht heute, dann morgen, dann übermorgen, vielleicht auch in der Ewigkeit, ist vollkommen egal, wann das passiert. Es wird passieren. Wegen des Glaubens sind wir nicht mehr unter dem Gesetz. Der Glaube ist erforderlich, um Weisheit zu bekommen. Der Glaube ist nötig, um gesund zu werden. Ich glaube. Auch wenn ich humple. Auch wenn ich auf alle Viere laufe. Und wenn ich im Rollstuhl sitze. Ohne den Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wie kriege ich die Gunst Gottes? Ich muss glauben, absolut, dass Gott da ist. Und alles andere Philosophien und alle Gefühlsduselei bringt nichts. Wenn du die Gunst Gottes haben willst, dann musst du bei Gott einkaufen und das Zahlungsmittel ist bargeldlos Glauben. Ja, Herr, ich glaube. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Gott gefallen Menschen, die von ihm erfüllt sind, die Gott vertrauen, die wissen, mein Konto ist bei Gott gedeckt. Ich lebe von dem Erbarmen Gottes, von seiner Güte und seiner Gnade. Wie kriege ich Glauben? Gut, dass du fragst. Im Römer Kapitel 10, Vers 17 heißt es, der Glaube kommt aus der Predigt. Hör Predigten, die zweideutig sind, die zweifelhaft sind, die alles bezweifeln. Sollte Gott gesagt haben, sollte das möglich sein, ist das wahr? Verstehst du, das Postmoderne, was wir heute haben, fang kindlich an zu glauben. Der Herr hat es gesagt, der Herr hat es befohlen. Ich tue es, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue, es wird schon was werden. Und du musst überall glauben. Wenn du über eine Brücke gehst, dann musst du glauben, dass die Brücke dich trägt. Verstehst du? Da musst du nicht vorher Elefanten über die Brücke schicken, ob die nicht einkrachen. Ja, wenn sie dich tragen, werden sie auch einen Elefanten tragen. Gott gefällt, wenn man sein Wort hört, von seinem Sohn redet, seine Gemeinde liebt, zu seinem Volk hält und so weiter, nach dem Reich Gottes trachtet, dann fällt einem alles zu. Das ist die Gunst Gottes. Es fällt uns alles zu. Plötzlich kommt jemand zu dir und sagt, können Sie das gebrauchen? Passt es Ihnen? Ist es recht so? Gott gefällt es. Gott gefällt es, wenn seine Kinder sich lieben. Das ist, was Gott gefällt. Wenn sie glücklich sind, wenn sie lachen, wenn sie fröhlich sind, wenn sie einander verstehen. Gott gefällt es, wenn seine Kinder eine Meinung, einerlei Meinung haben, eine Ansicht haben, wir wollen in den Himmel. Dort treffen wir uns wieder. Wenn sie alle an einem Strang ziehen, wenn sie sich gegenseitig fördern, das ist, was Gott mag, was Gott gefällt. Nicht, das darfst du nicht und das darfst du nicht. Und das andere sollst auch die Finger weglassen, das ist nichts für dich. Weißt du, wir sollen gemeinsam Gott dienen und freuen, wenn jemand irgendetwas macht im Reich Gottes. Wir sollen jubeln und jauchzen und sagen, Halleluja, jetzt ist wieder schon einer, der was macht. Denn die meisten Leute wollen Gott gar nicht dienen. Die wollen sich selbst dienen oder die wollen selbst verdienen und die wollen sich selbst profilieren. Aber dienen, das ist ein Kunststück. Das lernt man nicht in der Schule. So, Paulus in Galater 1, Vers 10, ich suche nicht die Gunst den Menschen, sondern ich suche die Gunst vor Gott, die Gnade bei Gott. Ich suche nicht die Gunst vor Menschen, der Menschen. Suche nicht die Gunst von Menschen, dass die mir gnädig gestimmt sind, dass sie mir gütig gestimmt sind, dass sie Erbarmen mit mir haben, dass sie mich verstehen, dass sie sich um mich kümmern. Vergiss das. Wenn Gott sich um dich kümmert, fangen die Leute auch sich um dich zu kümmern. Das ist das Geheimnis. Dann kriegst du plötzlich Termine, wo überhaupt gar kein Termin vorgesehen wurde. Gott gefällt es, wenn du seine Gunst suchst. Herr, hilf mir, hilf mir, hilf mir, hilf mir. Wenn du von ihm abhängig wirst. Und plötzlich fühlst du dich wohl in seiner Gegenwart. Und Gott fängt an, dich zu führen und zu leiten mit seinem Heiligen Geist. Wie wirkt sich die Gunst Gottes auf mein und unser Leben aus? Lass uns darüber nachdenken ein bisschen. Wie wirkt sich die Gnade auf meine Seele aus, auf meinen Körper, Geist, meine Gedanken und so weiter? Weißt du, plötzlich wird mein Herz weit. Plötzlich bekomme ich Herzerweiterung. Verstehst du, was das ist? Ich bekomme so weites Herz, bekomme große Gefühle. Plötzlich kann ich alle Menschen lieben, alle Menschen verstehen. Nur fand Gnade bei Gott. Jesus fand Gnade bei Gott und den Menschen. Geht ein Stückchen weiter. Die Gunst Gottes ist das, ja, es geht uns blendend. Auch wenn wir nicht viel haben. Auch wenn wir schwach sind. Es geht uns blendend. Oft fragen die Leute, wie geht's ihnen? Manche sagen, oh lala. Verstehst du? So halb und halb. Tut es oder durchwachsen. Vergiss es. Wenn du in Christus bist, geht es dir blendend. In allem. Wenn du die Gunst Gottes hast, dann suchst du nicht mehr, was du alles noch brauchst, was mich noch interessiert. Du bist lebenssatt, nicht lebensmüde oder lebensschlaff. Du hast genug. Oh, du sagst, oh Gott, du segnest mich mit allem, was ich brauche. Bist du schon in dieser Phase hineingekommen? Bist du zufrieden und dankbar für das alles, was Gott dir schon gegeben hat und was er noch gibt und was noch dich erwartet? Das Beste kommt noch, ihr Lieben. Das Schönste kommt noch. Unser Leben ist von Gott geplant bis ins Detail. Weißt du, es kommt genau alles so, wie Gott vorgesehen hat. Das ist die Gunst Gottes. Ich weiß, Gott macht keinen Fehler. Es kann gar nicht schief gehen bei mir, selbst wenn es schief geht. Und alles durcheinander gerät. Ich komme mit der Hilfe Gottes irgendwie durch. Auch wenn unsere Welt noch so verrückt ist. Gott macht einen Unterschied zwischen dem, der Gott dient und Gott nicht dient. Weißt du, es gibt enorme Unterschiede. Und du wirst merken, und das ist, der eine hat die Gunst Gottes und der andere hat nicht die Gunst Gottes. Der kann sich abstrampeln, so viel er will. Der hat kein Glück, der hat nur Pech. Ja, Menschen, die unter der Gunst Gottes leben, weißt du, denen vergeht die Lust zum Leben. Aber wenn du unter der Gunst Gottes lebst, ist jeder Tag schöner als der Tag vorher. Klingt komisch, aber ist es so. Viele verstehen es nicht, weil die meisten nur materialistisch eingestellt sind. Weißt du, also wenn die Sonne nicht scheint, dann bin ich unglücklich. Nein, du glaubst gar nicht, auch wenn Schnee fällt, verstehst du, und wenn du im Schnee fast versinkst und so vieles andere. Weißt du, du kannst dich über jede Situation dich freuen. Über jede Ameise, über jede kleine Biene, über jeden kleinen Vogel. Über jede Kleinigkeit in deinem Leben. Wir haben es verlernt. Über jedes gute Wort. Menschen, die unter der Gunst Gottes leben, weißt du, denen gelingt das Leben. Die kommen mit wenig durch oder mit gar nichts. Bruder Popov war bei uns mal in der Gemeinde, der war in der Hitlerszeit, in den Kriegsjahren an der Friedrichstraße am Checkpoint Charlie, hat er eine Gemeinde gehabt und er wollte mal eigentlich mal nach Jahren kommen als älterer Mann und hat mir so viele Geschichten erzählt. Als ich hier Prediger war in der Kriegszeit, der hat dort in der Krausestraße die Gemeinde gehabt und Hitler hat natürlich geschlossen, aber sie haben sich im Untergrund versammelt und seine liebe Frau, Gerda hieß sie, hat die Leute immer wieder gern nach Hause eingeladen und dann sagt sie, Gerda, wir haben doch gar kein Brot, es ist jetzt Notzeit, wir leben ja auf Lebensmittelkarten, wir können hier jetzt keine Gäste einladen, wir haben nur noch ein Kantenknirzle, oder was, wie nennen die Kanten? So Brotrest, Kanten, so, im Süddeutschen heißt das Knirzle. So, wir haben nur einen Kanten. Ach, sagt er, Gott wird uns helfen. Dann nehmen Sie diesen Kanten, beten Sie am Tischgebet, und dann schneidet die Gerda ab und ab und ab und ab, und alle werden satt, und es bleibt noch ein Kanten übrig. Es war kleiner, aber sie sind alle satt geworden. Es war ein Wunder. Und ich sage dir eines, wir werden solche Wunder noch mehr erleben in Notzeiten, wenn wir wahre Kinder Gottes sind. Der Herr bringt die Seinen durch. Wir müssen keine Angst haben, ich werde verhungern. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Kind Gottes verhungert. Ich sah noch nie ein Kind Gottes nach Brot betteln. Steht in der Bibel. Das wirst du nie sehen und nie erleben. Du wirst nur die Gottlosen erleben, wie die nach Brot betteln. Aber ein Kind Gottes, der wird vom Herrn versorgt. Ja, wir haben nicht viel. Nimm doch die 5 Brot und die 2 Fische. Und da sind Tausende satt geworden. Wenn Gott Israel für 40 Jahre in der Wüste mit Manna ernähren konnte, ein Millionenvolk, da wird er dich auch noch ernähren können. Mach dir keine Sorge. Wenn du unter der Gunst Gottes lebst, kommst du mit wenig genauso gut aus als mit viel. Und da bleibt noch viel übrig. Verstehst du, wir haben 2 Wunder in der Bibel, 2 Brotvermehrungen. Einmal haben sie mehr Brote gehabt und da ist weniger übrig geblieben. Und sie haben weniger Brote gehabt und es ist mehr übrig geblieben. Lies mal diese 2 Brotwunder in der Bibel. Eine Geschichte für sich selbst. Gott versorgt uns. Gott versorgt uns. Und es bleibt noch was übrig. Die Gunst Gottes. Oh, wie gut ist doch der Herr. Halleluja. Oh, wie gut. Er hat zugesagt, ich bin bei euch. Weißt du, und der Mensch, der unter der Gunst Gottes hat, der hat Glück, auch wenn er gar kein Glück hat. Der hat Glück. Weißt du, der hat keine Arbeit, aber Gott versorgt ihn trotzdem. Gott trägt ihn durch, seine Kinder, seine Finanzen, seine Beziehungen. Gott ist ein Gott, nicht nur für gute Zeiten. Bitte hört mir gut zu, Gott ist auch ein Gott für schlechte Zeiten. Halleluja, ein Gott für schlechte Zeiten. In den Augen Gottes gibt es keine Trennung. Und jetzt werde ich vielleicht wieder einige schockieren, die so glauben, ach, weißt du, Gott ist nur bei den Guten, bei den Perfekten, bei den Vollkommenen. Nein, Gott ist ein Gott bei Guten und bei Schlechten. bei jedem Wetter. Verstehst du? Gott ist gut. Bei Gott gibt es keine Trennung zwischen gute und schlechte Zeiten. Bei Gott gibt es keine Trennung zwischen Trauer und Freude, Sieg und Niederlage. Bei Gott ist alles gut. Halleluja. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das ist die Gunst Gottes. Alle Dinge. Er führt all diese Dinge. Die schlechten wie die guten Dinge führen uns zum Ziel. Weißt du, ich habe das Evangelium mehr und mehr verstehen lernen im Laufe der Jahre durch all die Tiefen und Krisen und Anfechtungen und was auch immer war. Wenn du unter der Gunst Gottes bist, ist alles gut. Sogar bist sehr gut. Bist sehr gut. Wo es Schmerzen gibt, gibt es auch Heilung, Brüder und Schwestern. Wo es Schmerzen gibt, gibt es auch Heilung. Wo Trauer existiert, da wird auch getanzt und gejubelt. Da, wo Armut ist, da ist das Reich Gottes, Königreich des Herrn, da ist die Fülle da, die Hochzeit des Lammes. Du kannst dir dein Leben nicht aussuchen, ich auch nicht, keiner von uns. Es kommt, wie es kommt. Ich mag dieses Lied, nimm die Stunden, wie sie kommen. Jedes Mal, wenn es so dreckig mir geht, höre ich mir dieses Lied an. Verstehst du? Auch wenn es ein weltliches Lied, kein geistliches Lied. Weißt du, sogar weltliche Lieder können mich trösten. Was manchmal so fromme Lieder gar nicht trösten können. Die singen so im höheren Chor. Aber so weltliche Lieder, nimm die Stunden, wie sie kommen. Lass die über dich ergehen. Die kalte Dusche. Die Katastrophe. Wenn du unter der Gunst Gottes bist, hilft Gott dir in jeder Situation. Er hilft dir, die Lasten zu tragen. Er macht dich krank oder er macht dich wieder gesund. Er macht dich in der Krise stark. Das macht der liebe Gott. Paulus sagt, ich diene Gott, mir ist egal wo und wie. Und Paulus, und jetzt bitte halte ich fest, Paulus hat in Ketten als gefangener Diener Gottes mehr erreicht, mehr bewirkt, als er in seinem Leben, als er noch frei war. Hat mehr erreicht. Er wurde sogar bewacht. Er musste nicht für seine Logis und seine Kost sorgen, seine Übernachtung. Das sorgte der Kaiser. Er musste keine Angst haben, er wurde bewacht. Sogar sehr gut. Verstehst du? Als Gefangener Jesu Christi. Sein Leben war nicht in seiner Hand, es war jetzt in der Hand des Kaisers, aber er war bestens versorgt. Niemand traute sich an Paulus heranzutreten, ihn anzugreifen. Weißt du, Gott kommt mit uns zum Zug und erreicht das Optimalste, auch in üblen Lebensabschnitten unter der Gunst Gottes sein. Bedeutet, auch in unangenehmen Situationen, er bringt mich zum Ziel, sogar sehr bequem. Ich muss mir nicht sorgen, komme ich an und komme ich nicht an. Ich komme an, denn Gott ist da. Paulus war mit der Führung Gottes sehr zufrieden. Sagte, ich rühme mich der Trübsale, der Schwierigkeiten, der Krisen, dass ich jetzt angekettet bin. Das macht mir gar nichts aus. Der steht da, der muss auch hören, das Evangelium. Nächstes Mal der andere. Macht mir gar nichts aus. Ich rühme mich meiner Trübsal. Er ließ sich an der Gnade Gottes genügen. Das haben viele Christen inzwischen verlernt. Die wollen immer stark sein. Hör doch auf, einen Helden zu spielen. Einen Scheinheiligen zu spielen. Sei Mensch. Aus Fleisch und Blut. Weißt du, Gott bringt uns gerade durch schwierige Situationen durch. Eigentlich haben wir gar kein Recht auf Gnade, aber durch Jesus bin ich begünstigt. Halleluja. O Vater, um meines Namens willen, bitte hilf ihm. O Gott, steh ihm bei. Um meines Namens willen. Weißt, er ist mein Fürsprecher. Deine innere Einstellung und Reaktion bestimmt, ob dir die Gnade nachfolgt oder nicht. Weißt du, wir beten und sagen, oh, diesen Psalm 23, ich liebe Psalm 23. Aber weißt du, was so drin steht? Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen. Gelegentlich am Sonntag, wenn ich im Lotto gewinne. Oder wenn ich gesund bin. Nein, mein Leben lang. Mein Leben lang. Zeichen und Wunder sind Zeichen der wunderbaren Güte Gottes mit uns. Gott hat uns lieb. Preis dem Herrn. Sein Wohlgefallen ruht auf unserem Leben. Viele Menschen stehen sich selbst im Weg. Und sie blockieren Gott. Oh Gott, bitte, verschon mich. Geschwister, betet für mich, dass die Krankheit vorbeigehe. Hör doch auf, für deine Krankheit zu beten und die ganze Welt schalu zu machen. Ruf die Ältesten, wenn es Gott will, ist es okay. Wenn es Gott nicht will, wird es bleiben. Aber weißt du, wir beten uns an unsere Probleme vorbei. Gerade durch die Probleme erleben wir die Herrlichkeiten Gottes. Wenn ich keine Kämpfe hätte, würde ich nie wissen, wie Gott aussieht. Aber gerade durch die Schwierigkeiten, durch den Stress, durch die Krisen erlebe ich, Mensch, mein Gott ist ein starker, mächtiger Gott. Mit ihm springe ich über die Mauern. Hört mir zu. Wenn du Gott nicht gehorchst, halt dich fest, schreib's auf, wenn du willst, dann werden dich die Folterknechte bearbeiten. Und die werden dich in eine Schraubzwinge nehmen. Dann bist du bei den Ärzten, bei den Ämtern gehst du ein und aus. Dann bist du beim Gericht, bei den Banken und was weiß ich noch wo, in der Werkstatt. Die Folterknechte sind die Arbeiter Gottes. Die verrichten die Arbeit. Deshalb lass Gott arbeiten, dann ersparst du die Folterknechte. Und die Folterknechte kennen keine Gnade. Die geben noch eins drauf. Mehr als Jesus kann Gott dir nicht geben. Du kannst, weißt du, die Propheten, die Priester, die Prediger, die Gläubigen ablehnen. Aber wenn du Jesus ablehnst, seine Güte, seine Gnade, um meines Namens willen, dann gehst du am Leben vorbei. Dann verpasst du das Wesentliche. Dann kämpfst du gegen den Strom, gegen den Sturm, gegen die Widerwärtigkeit. Und dann sagst du, ich kann nicht mehr, mir geht die Puste aus. Und wundere dich nicht. Lebe unter der Gunst Gottes. Herr, dein Wille geschehe. Und da wird die Straße geebnet. Die Gunst Gottes, seine Gegenwart, versetzt dich in den Urzustand wieder. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Noch schnell ein paar Gedanken. Wisse, wer du bist und was du bist. Weißt du, wir sollen unter der Gunst Gottes leben. Ich bin ein Königskind. Ich bin ein Prinz. Ich bin eine Prinzessin. Du sagst, Johannes, hör doch auf langsam. Nein, ich spinne nicht. Ich rase auch nicht. Ich weiß, was ich bin. Durch die Gnade Gottes bin ich ein Auserwählter. Ein Berufener des Herrn Jesus Christus. Paulus sagt immer wieder, ein Berufener Jesus Christus sitzt aber im Gefängnis. In Ketten. Ein Berufener Jesu Christi. Die Gnade erscheint immer in dem Moment, wo es am dunkelsten ist. Wo die Nacht am schwärzesten, um Mitternacht. Verstehst du? All die großen Wunder Gottes geschah, auch der Ausflug der Kinder Israel aus Ägypten, um Mitternacht. Bepackt mit Silber, Gold und was weiß ich, fertig. Die Gunst Gottes erscheint über unser Leben, wenn es am schlimmsten wird. Wenn der schon mit dem Messer dasteht und mir die Gurgel durchschneiden will. Die Gunst Gottes geschieht, wenn ich am schwächsten bin. Ich habe so nachgedacht, lieber Gott, oh, wenn ich gar nichts kann, wenn ich am Ende bin, wenn ich pleite bin, da kommt die Gunst Gottes, da greift der Herr ein. Weißt du warum? Dein und mein Leben ist auf Liebe programmiert. Wir sind auf Liebe programmiert, auf die Liebe Gottes. Gott wird es nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab mit den Ungerechten findet. Also ich glaube nicht daran, dass ich mit den Gottlosen auf dem gleichen Friedhof liege. Auch wenn sie mich beerdigen. Nach 3 Tagen bin ich weg. In aller Liebe. Was auch immer ist. Verstehst du? Meine Seele ist nicht mehr da unten. Und ich habe damit auch nichts mehr zu tun. Gott hat unser Leben auf Liebe programmiert. Die fetten Jahre, das sind die Jahre der Gnade, die Gott mir verheißen hat. Und ich sammle hier unten für die mageren Jahre, die noch kommen werden, im Alter, wenn ich schwach bin, was auch immer ist. Ich sammle jetzt Kraft und Energie. Lebe unter der Gunst Gottes und es wird alles wieder gut. Weißt du, Gott hat seine Erlösungsmethoden für jeden Einzelnen. Ich will nur ganz schnell, ich weiß, es ist schon bald vorbei, die Zeit abgelaufen, aber nur ganz schnell ein Punkt. Weißt du, Gottes Erlösungsmethoden sind total anders als deine und meine, als wir uns vorstellen. Ich denke nur an die Geschichte von Jonah. Der denkt, ach, ich fahre nach Tarsis, dort entspanne ich mich schön und dort kann ich doch Gott auch dienen. Ich kann ja Gott überall dienen. Ich kann überall den Willen Gottes tun. Ich muss ja nicht unbedingt nach Ninive gehen, da wo der unbedingt mich haben will. Aber Jonah wurde durch die Schule Gottes geführt, wurde ein Prophet Gottes, und er ist der Erste, der die Gnade erlebt, was Gnade ist. Jonah, gerade Jonah. Er wird mit Ninive konfrontiert. Da will ich nicht hin, Gott, um keinen Umständen. Dort möchte ich nicht hin. Aber gerade dort entwickelt Gott den Jona. Er lebt die Gunst Gottes, die Gnade Gottes, was es auch immer bedeutet. Und da heißt es, und Gott verschaffte einen Rizinus. Ach, Herr, wie gut bist du. Ach, du liebst deine Kinder. Ach, danke, Vater. Und derselbe Gott, den der Rizinus wachsen ließ über Nacht, derselbe Gott verschaffte eine Raupe, einen Wurm, der diesen Rizinus anfraß und der Rizinus verdorrte. Und noch dazu ein Ostwind, der Herr verschaffte einen Ostwind. Das ist die Schule Gottes, wie man die Gunst Gottes lernt. Ohne der Raupe wäre Jona niemals Jona geworden. Ach Gott, wie kannst du zulassen? So einen schönen Sonnenschirm, was ich da hatte, der ist weg. Diese giftige Raupe, der hat mein Leben ruiniert. Jetzt kann ich nicht erleben, was da passiert mit Ninive. Aber der Raupe schmeckte dieser Rizinusbaum, die Wurzel. Das war die Delikatesse. In dem Moment, wo sich die Raupen an unser Leben ranmachen, verstehst du, da merken wir, was die Gnade ist. Du, das, was ich so aufgebaut habe, das wird alles aufgefressen. Das, was ich so geliebt habe, was mir so ein Segen war. Mein Sonnenschirm ist weg. Mein Schattenspender. Und da erkennst du Gott, erkennst die Führung Gottes. Da verstehst du zuerst einmal die Gedanken des Herrn. Da verstehst du seine Gedanken. Die sind total anders als die Gedanken von Jona. Er versteht Gott erst, als er das Negative versteht. Und du verstehst Gott, wenn du das Negative verstehst. Da bekommst du die Erleuchtung. Da kommst du in Dimension Nummer 5, Nummer 7, Nummer 12. Und das ist, was Gott will, dass alle Menschen zu der Erkenntnis Gottes kommen. Gottes Gedanken, dass sie plötzlich aufgehen. Aber erkenne das Negative, das Schwere. Auch das ist von Gott. Die Raupe, diese blöde Raupe, musste dir sein. Hätte doch woanders was fressen können. Aber nein, Gott hat eine Raupe verschafft, genauso wie er den Fisch verschafft hat. Ja, Gott ist der Schöpfer. Erst wenn das Negative verarbeitet wurde, kann Gott uns neu segnen. Verstehen wir es? Das ist das, was ich sagen wollte. Erst wenn wir das Negative verstanden haben, erst dann wissen wir, was die heilsame Gnade ist, erst dann trägt unser Leben wieder Frucht. Liebe und der Gunst Gottes ist mein Thema gewesen. Alles dient zu unserem Besten. Auch der Sturm, auch die Raupe, auch die Krise. Es geht um Gott und nicht um uns. Stell alles in Frage. Stell alles in Frage, außer Gott. Stell alles in Frage, außer Gott. Lass dich von der Gnade Gottes einfach überraschen. Lass den Heiligen Geist an dir arbeiten, dass wieder Jesus aus dir rauskommt. Und dann sagt Gott, weißt du, du regst dich wegen diesem Rizinusbaum auf, dass du keinen Schatten mehr hast. Und ich sollte mich nicht aufregen über diese Stadt und sehen, wenn sie in Sack und Asche Buße tun, soll mich nicht erbarmen. Gott lehrt uns. Und das ist seine Schule, Spannungen zu ertragen, in Spannungen zu leben, mit Spannungen fertig zu werden. Erst dann, wenn wir ganz leer sind, kann Gott uns richtig segnen. Jetzt, Gott, ach, jetzt. Jona war ein Prophet Gottes. Und du sollst auch das Geheimnis des Glaubens kennenlernen. Wisse, alles passiert und alles, was passiert, ist von Gott zugelassen. Das ist die Gunst Gottes. Und dann verstehe ich eine Bibelstelle, was ich lange Zeit nicht verstanden habe, was in der Bibel steht. Welchen Sohn, Tochter gilt es auch, welchen Sohn ich aufnehme, den strafe ich und züchtige ich. Ich habe gesagt, lieber Gott, du bist unbarmherzig. Lauter Schläge, jetzt muss ich eine dicke Lederhose anziehen. Welchen Sohn er aufnimmt, den straft und züchtigt er. Weißt du, Gott will das Optimalste aus unserem Leben rausholen. Der Herr überrascht dich in Stunden und Augenblicken, wo du gar nicht mehr dran denkst. Plötzlich kommt ein Leichenzug vorbei. Und da erlebst du das Wunder. Da steht das Mädel auf oder der Jüngling. Die Gnade, du hast nicht gesät. Und jetzt erntest du Gutes, du hast gar nicht gesucht. Und plötzlich, auf diesem Weg, wo du es gar nicht gesucht hast, gar nicht verdient, plötzlich kommt die Liebe Gottes, erlebst wieder die Herrlichkeit des Herrn. Wenn wir die Gnade begreifen, Und wenn wir die Gnade begreifen wollen, werden wir zuerst mal an Gott irre. Entschuldigung, irre. Aber Gott spricht und sagt, auch wenn du meine Stimme hörst und nicht verstehst, ich will mit dir sein, ich will dich mit meinen Augen leiten und du sollst meine Herrlichkeit sehen. Ich will dich leiten. Eine Seele, die die Gnade annimmt, du, die sieht plötzlich ganz was anderes. Das ist alles Liebe. Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist das Wort Gottes. In dem Moment, wo du sagst, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich schaffe nicht mehr, da passiert das Wunder aller Wunder. Da fängt Gott an zu arbeiten. Da löst er die Probleme. Ohne Gnade bist du tot, gehst verloren. Aber gerade das Schöne dabei ist, Gott führt Regie in deinem Leben. Und das Interessante dabei ist, weißt du, dieses Drama, diese Tragödie, das ist dieser Höhepunkt. Und Gott hat immer so Highlights in unserem Leben. Und das sind nicht die Glücksstunden, sondern schafft er das oder schafft er es nicht? Ja, siegt er oder siegt er nicht? Gott erlaubt Ungerechtigkeit, damit du Gerechtigkeit erfährst. Und seine Gerechtigkeit. Bei Gott hast du immer Glück im Unglück. Hör mir, das ist Gottes Wort. Jeder Zusammenbruch, jedes Scheitern ist ein Neubeginn. Er reguliert dein Leben. Auch wenn du am Boden liegst und sogar den Boden unter den Füßen verlierst und zappelst, nimmt er dich und trägt dich ans Ziel. Er ist es. Du erlebst das Reich Gottes. Und jetzt bitte hör mir gut zu. Wenn du nicht mehr beten und nicht mehr singen kannst und nicht mehr glauben kannst, da erlebst du das Reich Gottes. Verstehst mich nicht. Muss erst durch. Und wenn du durch bist, wirst du verstehen. Wenn du am Boden liegst, dann wird dich Gott aufrichten. Seine Kraft, seine Gnade, seine Stärke. Und das ist, was dein Leben zu einer Ausnahme macht. Gnade, die Gunst Gottes macht dich zu einer Ausnahme. Jesus macht aus jedem Fehler was Gutes. Aus jedem Verlust ein Triumph. Das ist unser Herr. Vater, ich danke dir für deine unendliche Liebe. Ich danke dir für deine Güte. Und ich danke dir, dass du bei uns bist, auch heute. Auch wenn wir uns manchmal nicht verstehen, dich nicht verstehen, die Welt nicht verstehen. Aber ich weiß, du willst uns in dieser Welt behängen mit Juwelen, mit Silber, mit Schmuck, mit Gold, mit Spangen. Herr, wir sollen nicht in Armut ausziehen und diese Welt verlassen. Wir haben nichts. Nein, Herr, wir verlassen Ägypten, diese Welt. Herr, mit Schmuck behängt. Halleluja. Und ich preise dich, Halleluja, dass wir dir dienen dürfen in der Fülle, in der Gnade und unter deiner Gunst. Danke, Jesus. Amen. Amen. Preis Gott.